wir schaffen zwar Anteilswerte in Form von Bonds, das heißt, der Tokenholder hat eine bessere Position als ein normaler Aktionär, weil er halt eine Anleihe hält und damit vorrangig bedient wird vor den Aktionären. Aber er bekommt den Wertzuwachs und quasi Dividenden, Zinsausschüttung, als wenn er Aktionär wäre.
Wie tickt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Heute geht es bei uns mal wieder um die Blockchain und zwar in Kombination mit Immobilien. Stefan Rindt ist bei uns zu Gast. Schön, dass du da bist. Aber erstmal herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Die E-Mail-Adresse, ihr wisst es schon, sotechdeutschland@ntv.de. Stefan, ich sage ein paar kurze Worte zu dir. Du bist Unternehmer, Manager, Business Angel, hast erstmal eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, warst unter anderem in New York bei Investmentbanken, hast Colonia Real Estate zu einem der größten börsennotierten Wohnungskonzerne in Deutschland gemacht und heute bist du eben vor allem Gründer und CEO der Brickmark AG. Und da habe ich schon gesagt, dreht sich bei euch viel um das Thema Blockchain. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
Es war eigentlich Zufall. Vor ungefähr 2,5, 3 Jahren, als so das Thema Bitcoin und Ether und Blockchain so das erste Mal in der Welt rumgeisterte, kamen halt viele Leute zu mir, das war so Anfang 2017, Mitte 2017, und sagten, na, man muss unbedingt in diese neuen Kryptowährungen investieren. Das ist das neue, der neue heilige Gral. Mhm. Und dann habe ich mir das halt angeschaut und dachte halt so, okay, damals stand, glaube ich, Bitcoin so bei 16.000, 18.000 Dollar pro Coin. Und als gelernter Banker habe ich mir gedacht, das schaust du mal genauer an. Und damals hatte Bitcoin Market Cap von, weiß ich nicht, knapp 300 Milliarden. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, was steht denn dahinter? Es gibt ja kein Unternehmen oder eine Bilanz und eigentlich sind es nur Nullen und Einsen, also Bits und Bytes. Und man kann jetzt glauben, dass der Bitcoin 18.000 Dollar wert ist oder auch nicht, aber es ist eher eine Glaubensfrage und keine Frage der wirtschaftlichen Fundamentaldaten. Was ich aber spannend fand, ich habe dann übrigens keine Bitcoins gekauft, okay, zum Glück. Was ich aber spannend fand, war letztendlich die Blockchain als Technologie. Denn eigentlich kann man ja so eine Kryptowährung auch nehmen und letztendlich etwas Werthaltiges, also nachvollziehbar Werthaltiges dort reinpacken. Und mit dem Hintergrund Colonia Real Estate als börsennotiertes Aktienunternehmen mit Immobilien als Hauptbestandteil kam mir halt die Idee, diese neue Technologie mit Real Assets, harten Assets, die es auf der Welt halt gibt, die man anfassen kann und die man auch bewerten kann und die Mieteinnahmen generieren, zu kombinieren, um die Vorteile beider Welten zu einem neuen Produkt letztendlich zusammenzuschmieden.
Da hast du ja jetzt mit der Brickmark, Wohnsitz quasi in Zug, doch ein Ding gelandet, eine der wenigen Umsetzungen der Immobilienkaufs über Tokens realisiert. Es gibt ja einige, eins in Deutschland, in Frankreich wurde schon welche gemacht, in den USA. Aber ihr habt jetzt mit 130 Millionen
Franken.
Millionen Franken, muss man dazu sagen.
Ja.
Ein großes Ding gelandet. Also wie war die Umsetzung? Wie schwierig war das, das auf den Weg zu bringen?
Also das war schon, ich sag mal, 12, 18 Monate Vorbereitung. Und in der Tat, natürlich gab es schon mal Tokenisierungen in Espen, ein Hotel oder auch mal ein Mehrfamilienhaus in Berlin. Nur letztendlich war unser Anspruch, eine Transaktion zu schaffen, die halt auch Leuchtturmcharakter hat, sprich institutionellen Charakter hat. Und am Ende des Tages haben viele auf den Sektor geschaut und wir haben dann halt jetzt mit 130 Millionen Franken, 120 Millionen Euro eine Transaktion geschaffen, die jetzt auch wirklich für viele Wellen gesorgt hat. Und die Wellen, die wir jetzt empfangen haben, die letzten Wochen, zeigen eigentlich auch, dass der Markt eigentlich nur auf so einen Knoten, der platzt, gewartet hat. Und auch viele institutionelle Investoren, die ich noch aus meiner früheren Zeit als CEO von Colonia kenne, jetzt wach geworden sind und gesagt haben, okay, das geht ja doch, das ist ja nicht nur irgendwie so Projekte,
kryptisch.
Genau, so irgendwo in der Cloud, sondern das geht faktisch wirklich. Mhm. In der Vorbereitungszeit war natürlich für uns wichtig, jemanden zu finden, das war der schwierigste Part, einen Counterpart zu finden, der schon Renommee hat, kredibel ist, und der auch in der Lage ist, halt eine Transaktion in der Größenordnung zu machen und sich auf ein neues Produkt oder ein neues digitales Wertpapier, was es am Ende des Tages ist, einzulassen. Und das haben wir halt mit RFR gefunden. RFR ist eine der größten privaten Investment Holdings. Er gehört zwei Privatpersonen, über 30 Jahre, über 16 Milliarden Immobilienvolumen weltweit aufgebaut, von null im Prinzip. RFR ist eher medienscheu, aber mit dem Kauf des Chrysler Buildings letztes Jahr von dem Abu Dhabi Staatsfonds haben sie schon für einiges Aufsehen erregt. Und denen gehört auch so bekannte Immobilien wie das Taschenberg-Palais in Dresden, Eurotower in Frankfurt, also schon so ikonische Gebäude. Und letztendlich dort diese Vision umzusetzen, einen Token zu schaffen und mit der Transaktion muss man ja auch sagen, dass der Verkäufer, also RFR, mit dem Token ja auch weiterhin an der Immobilie beteiligt ist.
Also vielleicht sagen wir mal, es geht um eine Immobilie in der Schweiz.
Genau, Bahnhofstraße, eine der teuersten Einkaufsstraßen der Welt. Es gibt nur 110 Immobilien auf der Bahnhofstraße, da werden auch keine neuen dazukommen. Und dort eine Immobilie zu besitzen, ist schon eher sehr selten und sehr schwierig. Und es ging auch nur letztendlich im Schulterschluss mit der.
Können wir jetzt kurz nochmal von vorne bis hinten kurz abzuhandeln, wie das jetzt lief. Also wer ist der Verkäufer? Wer ist der Käufer? Wer hat die ganze Immobilie in die Blockchain gebracht?
Ist sie schon auf der Blockchain oder ist das noch rum?
Genau. Und ist das so eine Art, wenn ich es übersetzen möchte, offener oder geschlossener Immobilienfonds, jetzt bloß auf Blockchain-Basis? Also was ist die ganze Konstruktion, was ihr da gemacht
habt? Ja, ich fange mal von vorne an. Es gibt verschiedene Layer-Ebenen, die wir beachten müssen. Fangen wir mal bei der Brickmark AG an. Die Brickmark AG ist letztendlich der Käufer und hat jetzt diese Immobilie auf der Bahnhofstraße auf der Bilanz. Und zwar wurde nicht die Immobilie verkauft, sondern eine Objektgesellschaft, eine Schweizer AG, deren einziger Bilanzbestandteil die Bahnhofstraße 52 ist. Das heißt, wir haben die Aktien der Bahnhofstraße AG erworben mit der Immobilie drin. Das gehört jetzt der Brickmark. Die Brickmark hat dafür eine Anleihe aufgelegt. Das ist der Wertpapierfaktor in dem ganzen Spiel. Und diese Anleihe ist eine Perpetual Bond, also eine immer laufende Anleihe. Und die Verzinsung der Anleihe ist variabel und richtet sich nach dem Free Cashflow, dem Cashflow-Überschuss des Gesamtkonzerns. Und diese Anleihe letztendlich wurde dann tokenisiert. Insofern kommen wir auch diesem Begriff Security Token, also Wertpapier-Token, digitales Wertpapier, am nächsten mit dieser Konstruktion.
Ist es am Ende ja nur in Anführungsstrichen STO, wie wir auch schon in Deutschland ja eins hatten.
Genau, also das STO hat ja noch nicht stattgefunden, weil STO ist für mich halt ähnlich wie ein IPO, die öffentliche Platzierung danach des Ganzen. Ja. Das war jetzt die Vorbereitung für ein STO, das wir dann im Laufe des Jahres planen, wenn wir dann entsprechend, wie es sich für Wertpapiere gehört, das Prospekt erstellt haben, eine Aufsichtsbehörde in Europa vorgelegt haben und dieses genehmigt worden ist. Dann haben wir letztendlich auch die Zulassung, dies Privatanlegern anzubieten.
Okay, also
im Moment
jeder.
Ist es nur accredited investors, also qualifizierten Anlegern mit bestimmten Voraussetzungen
zugänglich. Also jeder, der ein Wallet hat, darf dann mitmachen.
Und später darf jeder, der ein Wallet hat, mitmachen. Und das ist ja auch die Idee der ganzen Geschichte. Die Idee letztendlich oder die Vision ist ja, dass wir dann für einen Emissionspreis von einem Euro pro Token dem normalen Menschen auf der Straße Top-Immobilien oder Immobilien, an die sie in ihrem Leben normalerweise nicht rankommen, für einen Euro zugänglich machen. Das ist eigentlich die Idee. Und das ohne dass er zu einer Bank gehen muss oder über irgendeinen Mittelsmann Provisionen zahlen muss, sondern er kann es quasi dann direkt über uns oder dann über eine regulierte Börse, an der wir den Token dann listen lassen wollen, kaufen.
Nur mal für die Zuhörer ein Beispiel aus Frankreich, da wurde sowas Ähnliches mal gemacht mit Anna. Ein Gebäude, das war jetzt nur 6,5 Millionen teuer, aber dort wurde es ähnlich gemacht. Es wurde 1 Million Token zerlegt und jeder Token hat jetzt einen Wert von 6,50 €. Also kann sich jeder, der den Token für 6,50 € kauft, an diesem Gebäude beteiligen und absolut bekommt die Mieteinnahmen oder Teile der Mieteinnahmen. Oder genau,
also man bekommt letztendlich über den Bond, und der Bond ist quasi mit der Immobilie unterlegt, 97,5% des Wertzuwachses der Immobilie und 97,5% der Cashflow-Überschüsse aus dem Objekt. Und das ist aus meiner Sicht auch die Innovation gegenüber dem Kapitalmarkt. Deswegen, ich sehe es weniger als einen Fonds, sondern ich vergleiche eigentlich Brickmark eher mit einer börsennotierten digitalen Aktiengesellschaft. Mhm. Wir schaffen zwar Anteilswerte in Form von Bonds, das heißt, der Tokenholder hat eine bessere Position als ein normaler Aktionär, weil er halt eine Anleihe hält und damit vorrangig bedient wird vor den Aktionären. Aber er bekommt den Wertzuwachs und quasi Dividenden, Zinsausschüttung, als wenn er Aktionär wäre. Und diese Kombination, diese Mischung aus dem Besten aus der Anleihewelt, also aus Debt-Instrumenten, mit Equity-Instrumenten zu kombinieren, geht halt nur über den Smart Contract, die Blockchain. Und deswegen ist es eigentlich eine neue Form von Kapital, die so in der Form am Kapitalmarkt zurzeit noch nicht verfügbar ist. Mhm. Wir haben beispielsweise den Bondholdern, also den Tokenholdern, auch Stimmrechte eingeräumt, was ja normalerweise ein Anleihegläubiger nicht hat. Das heißt, einer von 5 Verwaltungsräten, ähnlich dem Vorstandsgremium bei einer börsennotierten AG, können die Tokenholder wählen. Mhm. Das heißt, sie dürfen einen Delegierten in der Geschäftsführung haben, der quasi unabhängig für sie ganz nah am Unternehmen dran ist und die Geschäfte überwacht. Und insofern, das ist so die Kombination unterschiedlicher Kapitalmarktformen, die nur über die Blockchain möglich ist.
Und die auch günstiger ist am Ende?
Absolut. Die Kostenvorteile sind unschlagbar. Also wenn man es einmal aufgesetzt hat, und wir haben mit der Swisscom Blockchain AG, also einer Tochter der Schweizer Swisscom, haben wir jetzt rund 12 Monate gebraucht, um diese Plattform zu bauen, um den Token zu emittieren, den Smart Contract zu entwickeln und dann in Zukunft auch die Token zu managen. Also wir brauchen ja in Zukunft keine Hauptversammlung mehr. Mhm. Die Tokenholder sind über diese Plattform mit einer Kommunikationsmöglichkeit ausgestattet, direkt mit uns verschlüsselt zu kommunizieren. Und wir können dann zum Beispiel diese Stimmen einholen für die Wahl des unabhängigen Boardmitglieds. Und wir können sie dann halt über entsprechende Ausschüttungen, wir planen ja alle 3 Monate auch Ausschüttung aus den Mietüberschüssen an die Tokenholder, ähnlich wie eine börsennotierte Immobilien-AG, direkt mit uns kommunizieren. Und das aus meiner Erfahrung als Vorstand von einer börsennotierten AG, wenn ich mir vorstelle, einmal im Jahr diese Hauptversammlungen, die organisiert worden sind, das ist ja für ein globales Produkt letztendlich gar nicht mehr möglich in einer effizienten Form.
Inwieweit wird das... Hier in Deutschland gibt es ja schon STO von der BaFin geregelt und genehmigt. Plant ihr Ähnliches, also ein Angebot in Deutschland zu machen mit BaFin?
Absolut. Also wir haben uns noch nicht entschieden, über welche Aufsichtsbehörde wir das Ganze einreichen. Wir wollen auf jeden Fall den europäischen Markt bedienen. Und es gibt noch eine steuerliche Komponente dabei, wo wir eine Struktur finden wollen. Da sind wir in den letzten Zügen. Da müssen wir noch mit den Steuerbehörden das final abklären. Aber es sieht danach aus, dass wir es schaffen können, dass keine Quellensteuer oder Kapitalertragssteuern anfallen, sondern dass der Anleger letztendlich 100% des Ertrags bekommt und sich dann bei seiner normalen Steuerbehörde um die Besteuerung kümmert.
Ist ja auch ein Stablecoin, ne? Also ist immer
eins. Ist eine Art Stablecoin auf Immobilienbasis, wobei man natürlich sehen muss, dass wir unsere Assets nicht per Knopfdruck oder Flip letztendlich liquidieren können. Das muss man schon sehen.
Okay. Aber also wir wie haben geschlossenen Beispiel, Fonds ja auch nicht.
Am Ende. Genau, aber wir haben zum Beispiel vorgesehen, dass wenn der Kurs des Token, wenn er mal gelistet ist, mehr als 50% unter dem Buchwert aller Immobilien, die dann im Portfolio sind, liegen sollte, dass wir da eine Liquidation vornehmen können und dann halt die Liquidationserlöse, über welchen Zeitraum auch immer das dann dauert, den Tokenholder dann zur Ausschüttung geben. Damit wollen wir verhindern, dass zum Beispiel spekulative Fonds versuchen, den Kurs zu drücken, um dann günstig an die Immobilie ranzukommen. Das ist so eine Poison-Pill, Giftpille, die auch im Kapitalmarkt gebräuchlich ist und die haben wir quasi im Smart Contract direkt eingebaut in unserem Coin.
Warum seid ihr denn, ich meine, du bist gebürtiger Kölner, warst schon viel auf der Welt unterwegs, wieso seid ihr denn in die Schweiz gegangen mit der Firma? Ist das einfach noch der bessere Ort als Deutschland beispielsweise?
Also das hat sich bei mir ergeben, nachdem 2011 die Kronen Real Estate in einem Public Takeover übernommen worden ist von der TAG Immobilien, habe ich mich aus persönlichen Gründen ein Jahr später dafür entschieden, die Schweiz zu gehen. Habe dann dort auch einige andere Gesellschaften mitfinanziert, um dann vor 2 Jahren mich komplett diesem Thema Brickmark zuzuwenden. Also insofern war ich schon da und irgendwann kam ich halt morgens ins Büro und stand in Crypto Valley. Hab auch nur aus der Zeitung.
Was ist dieses Crypto Valley?
Ja, also man muss in der Tat sagen, also ich meine Ethereum und andere große Blockchain-Firmen sitzen letztendlich ein paar hundert Meter von unserem Büro entfernt. Und Zug hat es schon geschafft. Und da waren die Schweizer einfach super liberal und sehr offen, das Thema sehr früh zu fördern. Und jetzt hat sich da eine Infrastruktur gebildet, die mittlerweile von Zug auch natürlich nach Zürich reicht, wo sehr viele Leute sehr viel Ahnung von dem Thema haben, Infrastruktur geschaffen worden ist und die Möglichkeiten dort, solche Projekte umzusetzen, einfach sehr optimal sind, muss man sagen. Und letztendlich kam das so.
Ja, Deutschland muss sich ja, glaube ich, nicht verstecken in der Richtung, was man so hört. Wir hatten ja auch schon einige Podcasts dazu. Hier, was mich nochmal interessiert in der Sachen Immobilienwirtschaft und Blockchain. Also das ist ja jetzt die Hürde genommen über eine Anleihe und so weiter. Wie siehst du das direkt irgendwann mal Immobilien in der Blockchain zu, nicht nur zu verkaufen, sondern auch zu weiter zu verwerten im Sinne von, jetzt läuft es ja über einen Umweg der Gewinne einer Firma. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Immobilie in der Blockchain ist und ich bekomme direkt über Smart Contracts, weil sobald die Mieteinnahmen einlaufen, direkt meine Anteile oder. Ist das eine Idee irgendwann für die Zukunft?
Das wird sicher kommen, Andreas. Wir haben jetzt schon ein Pilotprojekt laufen mit dem Grundbuchamt in Zug. Die überlegen halt das komplette Grundbuch, was ja nichts anderes ist als ein Ledger, ein Register, komplett zu digitalisieren. Da laufen Pilotprojekte und ich weiß auch von anderen Ländern, dass die Projekte laufen. Das macht vollkommen Sinn. Ist halt im Moment im Gesetz noch nicht verankert. Aber ich bin mir sicher, wenn wir uns in 5 Jahren wiedersehen, wird der Hauskauf über DLT, also Distributed Ledger Technologie, direkt möglich sein, ohne den Umweg über eine Notar Gesellschaft und so weiter. Auch die Notare werden letztendlich, sorry für die Notarzunft an der Stelle, aber werden nicht mehr benötigt werden, weil ich ja letztendlich über den Smart Contract und die Verschlüsselung darin die Bedingungen so festlegen kann mit dem Käufer oder Verkäufer oder Zwischenkäufer und Verkäufer, dass sobald die Bedingungen erfüllt sind, die Übertragung stattgefunden hat. Und dann werden wir in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren die ersten Immobilien direkt auf der Blockchain verfügbar haben.
Das klingt ja erstmal super, aber man kann ja auch noch ein Stück weitergehen und sagen, man macht auch Mietverträge darüber und knüpft das dann an die Bedingungen, Mieter muss immer ordentlich lüften oder die und die Verhaltensweisen an den Tag legen, damit das und das passiert. Oder andersrum, der Vermieter muss seine Sachen, die er zusagt, erfüllen, damit die Miete auch voll gezahlt wird. Kann natürlich dann auch wieder negativ gesehen werden. Stichwort Überwachung, Datenschutz, solche Geschichten.
Naja, also sagen wir mal so, man kann ja schon schauen, Es gibt ja öffentliche und es gibt auch private Blockchains. Also man muss nicht alles öffentlich machen. Man kann, man muss aber nicht. Aber den Punkt, den du angesprochen hast, der ist sehr wichtig aus meiner Sicht. Ich bin jetzt seit rund fast 20 Jahren im Immobiliengeschäft. Jede Transaktion, jede Immobilie, insbesondere auch jetzt im institutionellen Bereich, also 100 Millionen, 500 Millionen Transaktionen, jedes Mal wird eine Schar von Anwälten und Beratern beauftragt, für viel Geld sämtliche Verträge, Grundbuchauszüge und sonstige Unterlagen für jede Immobilie, die Verkaufsgegenstand ist, zu sammeln, zu sortieren, abzulegen, zu prüfen. Due Diligence. Kostet einen Haufen Geld und eine Menge Zeit. Ich könnte diese Verträge letztendlich alle über die Blockchain abbilden und habe dann mir die Prüfung oder wesentliche Teile der Prüfung gespart. Weil dadurch, dass die Blockchain ja verhindert, dass ich Dokumente manipulieren kann, ich kann jedes Dokument mit einer eigenen Adresse ausstatten. Die Universität Luzern hat das bereits schon gemacht, im Probeversuch, und kann damit letztendlich unverfälschbare Dokumentenpakete schnüren für jedes einzelne Gebäude oder für jede einzelne Wohnung. Und würde damit den Prüfungsprozess einer Transaktion dramatisch abkürzen und natürlich eine Menge Kosten sparen für beide Seiten. Insofern, neben der Tatsache, dass wir die Immobilie oder unser Portfolio tokenisieren über den Brickmark-Token, arbeiten wir auch mit Universität Luzern und anderen zusammen, letztendlich unser eigenes Management der Immobilien komplett zu digitalisieren. Das heißt, alle Verträge, alle Mietverträge werden einmal eingelesen, neue Verträge, die dazukommen, werden quasi ergänzt, und dann habe ich ein Paket, was ich einem möglichen Käufer irgendwann geben kann, wo er wahrscheinlich seine Prüfungszeit für die Transaktion um, ich weiß nicht, 90% reduzieren kann und natürlich auch seine Kosten.
Dazu muss ja noch einiges gesetzlich auch passieren, ne? Also es gibt ja auch ähnliche Anliegen bei Unternehmensverkäufen oder so, ne? Und da hängt es ja immer noch an diversen Vorschriften, die es gibt dafür, ne?
Ja, wenn ich zu groß gehe, dann habe ich natürlich immer auch so Themen, die ich gesetzlich abstimmen muss. Aber bei einem Kauf und Verkauf erstmal von der Immobilie ist es ja Sache zwischen Käufer und Verkäufer, ob er das Datenpaket, was ich ihm zur Verfügung stelle, akzeptiert. Ja. Und am Ende des Tages befülle ich jedes Mal für jede Transaktion einen Datenraum. So, diesen Datenraum kann ich aber einfach auf die Blockchain stellen und dann immer nur ergänzen, wenn sich Änderungen ergeben, und spare mir halt eine Menge Zeit und Geld in Zukunft.
Was für, das klingt erstmal einfach, aber ich sag mal, für den normalen Vermieter, der vielleicht zwei Wohnungen hat, und klingt das noch sehr weit weg. Was muss denn passieren, damit das wirklich auf einen Massenmarkt kommen kann? Muss das dann so eine Art Blockchain-Baukasten-to-go geben, wo man ein paar Sachen eingibt? Oder wie funktioniert das?
Naja, wir haben ja jetzt schon Firmen wie zum Beispiel Drooms, eine deutsche Firma, ein sehr erfolgreiches Startup, die Datenräume professionell zur Verfügung stellen bei Immobilientransaktionen, die schon Blockchain-Technologie nachher für das Closing der Transaktion benutzen. Insofern gibt es das schon. Natürlich, ich sag mal, ist immer eine Frage Aufwand und Nutzen. Ist es für ein oder zwei Wohnungen sinnvoll? Mhm. Wahrscheinlich ist der Aufwand am Anfang zu groß. Aber wenn größere institutionelle Investoren mit größeren Portfolien damit anfangen, wird es irgendwann mal Standard. Und die Argumente dafür, das zu tun, ist ja nicht nur zu sagen, oh toll, wir sind jetzt digital, sondern die Argumente dafür sind, ich kann eine Transaktion deutlich schneller abschließen und ich habe einen Bruchteil der Kosten. Und das leuchtet jedem ein. Also es ist, glaube ich, vielen noch nicht bekannt. Wir werden für unser eigenes Portfolio, und Brickmark war ja auch nur die erste Transaktion, es weitere Immobilien, die dazukommen, werden ja auch dann in den gleichen Token einfließen. Ja, wir sind ja nicht nur, wir tokenisieren ja nicht nur die Bahnhofstraße AG, sondern auch alle weiteren Immobilien. Wir werden damit anfangen und werden schauen, aber ich glaube, die Argumente sind da und der Markt wird das über die nächsten Jahre akzeptieren.
Habt ihr schon eine große Nachfrage auch von privaten Anlegern, die Interesse haben zu investieren?
Ja, wir hatten die letzten zwei Wochen, das war keine Welle, das war schon ein Tsunami. Okay. Und zwar weltweit. Also wir hatten ja sogar Pressemitteilungen in Vietnam und in Alaska. Ich war selber überrascht von dem Zuspruch. Wir blockten das natürlich im Moment erstmal ab, weil wir sagen, wir sind im Moment aufsichtsrechtlich halt nicht in der Situation, Privatanleger bedienen zu können. Aber es zeigt, dass die Idee eigentlich richtig ist. Mhm. Und wenn man sich anschaut, es gibt über 2 Milliarden Menschen auf der Welt, die ein regelmäßiges Einkommen haben, aber kein Bankkonto. Weil es viele Länder auf der Welt gibt, in denen das Bankensystem nicht so ist wie bei uns. So, wenn die mal zum Beispiel langfristig sparen wollen und der vielleicht heimischen Inflation in Lateinamerika oder anderen Ländern der Welt entfliehen wollen und dann hochwertige Immobilien in Europa erwerben wollen, können sie in Zukunft dann mit 2 Klicks auf ihrem Handy unseren Token kaufen. Das ist natürlich auch die Idee dahinter.
Dann investiere ich, wenn ich mal so sein darf, dann investiere ich natürlich nur in Anführungsstrichen in die Immobiliengesellschaft Brickmark.
Ich hoffe.
Ja, was ja vielleicht andere wollen, ist ja wie früher in offene oder geschlossene Immobilienfonds, wo ich in ein Objekt investiere. Ich würde ja gerne nur in ein Objekt investieren, weil das kann ich mir angucken und bewerten, das sieht toll aus und die Lage kenne ich und passt. Habe ich eine Geschichte zu, investiere ich. Aber in die Brickmark-Firma zu investieren, ist ja dann doch noch was anderes. Ich muss das Management kennen, muss wissen, was ihr so treibt und ist nochmal anders. Ne? Also plant ihr nicht, also ihr plant dann eher schon ein Portfolio an Immobilien und euch zu verkaufen in dem Token anstelle einzelner Objekte.
Ja, also ich glaube, dass es beide Modelle geben wird. Hm. Viele andere Immobilien-Blockchain-Projekte machen das ja genauso. Hm. Die stellen sich diese Einzeltokenisierung von Gebäuden vor und dann im Bruchteilseigentum wird es dann das Ganze dann platziert. Und die Idee dahinter ist, der Anleger kann sich dann sein eigenes Portfolio zusammenbauen. Das ist ein Weg. Und ich glaube, dafür gibt es einen Markt. Ich glaube allerdings mittelfristig aus meiner Erfahrung, dass Portfolio-Management, also welche Immobilie passt zu welcher und wie manage ich das und wie verwalte ich das auch, eigentlich den Privatanleger überfordert. Man muss ja auch schauen, jede Immobilie muss verwaltet werden. In dem Moment, wo ich ein Haus kaufe, verliert es an Wert, wenn ich nicht was über mache? Verwaltung, Renovation und so weiter mich darum kümmere. Jetzt kenne ich aus eigener Erfahrung natürlich die Skaleneffekte bei Immobilien. Je größer mein Portfolio ist, umso geringer wird der Kostenanteil pro Einheit oder pro Wohnung. Und das ist teilweise gigantisch, was man da einsparen kann. Deswegen sehe ich klare Vorteile in unserem Modell, das auf Portfoliobasis aufzubauen. Und unser Ziel am Ende des Tages ist ja, dass wir Masse gewinnen. Colonia hatte, ich glaube, über 3,5 Milliarden nachher an Wohnimmobilien nach 5 oder 6 Jahren, nachdem wir es gegründet haben. Aber die Idee letztendlich, eine globale Währung oder Anlageinstrument zu schaffen, was halt mit hochwertigen Immobilien unterlegt ist, glaube ich, hat auch Chancen, 5, 10 oder mehr Milliarden Volumen zu sammeln. Insgesamt sprechen wir von einem Markt. Es gibt ungefähr 80 Billiarden Euro Immobilien auf der Welt, die investmentfähig sind. Also keine Wiese in der Mongolei, sondern wirklich investierbare Gebäude. Davon sind per heute gerade mal 5% öffentlich zugänglich für Investoren. Sei es über Immobilienaktien, über Fonds oder über Bonds. 95%, 74 Billiarden Immobilienvermögen sind gelockt. Ja, liegen in Privatschatullen von Familien, Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften. Und ich glaube, mit der Transaktion Bahnhofstraße haben wir einen Anfang gemacht, diese unglaublichen Vermögenswerte zu durchbrechen und öffentlich zugänglich zu machen. Und ich glaube, dass das letztendlich dem Markt hilft und damit auch den Investoren Zugang zu Immobilien gibt, an die sie wahrscheinlich niemals in ihrem Leben rankommen können. Und das ist einfach ein gigantischer Markt. Wir haben das dann in der Pressekonferenz 80 Billiarden Opportunity genannt. Aber ich glaube daran, dass letztendlich die Blockchain eine ähnliche Funktion haben wird wie das Internet für Informationen.
Ist das so eine Art Demokratisierung auch oder ist das so
absolut
hochgegriffen?
Das ist ja die Idee. Ja. Diesen Kunde bei einer Bank oder bei einer Vermögensverwaltung oder wo auch immer zu sein, einer Institution, die uns die Produkte so bastelt, wie es vielleicht ihr gefällt, aber nicht unbedingt dem Anleger.
Ich kenne jemanden, der sich freut gerade. Frau Lagarde und die anderen Notenbanker, die können weiter Geld drucken, weil die 80 Milliarden müssen ja auch bezahlt werden. Irgendwann. Also ja, das ist natürlich ein Weg, um noch mehr Vermögen zu schaffen. Noch eine andere Frage zum Immobilienbusiness als solches und der Zukunft, Digitalisierung. Wie weit siehst du die Immobilienbranche auf diesem Weg? Es sind ja viele Branchen, die noch lange hinterherhinken. Ist die Immobilienbranche besser aufgestellt? So eine Blockchain-Sache macht es ja jetzt nicht aus, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was denkst du, was müssen wir da alles noch auf den Weg bringen?
Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Immobilienbranche, was Innovation angeht, eher sehr träge ist. Was in unserem Fall die Opportunität darstellt. Insofern, ich habe schon viele Immobilienkonferenzen die letzten 12, 18 Monate besucht und die Geschichte der Immobilie auf der Blockchain erzählt. Habe meistens erst Kopfschütteln und Skepsis entgegennehmen dürfen. Mittlerweile hat sich das natürlich, nachdem unsere Transaktion bekannt worden ist, schon etwas gewandelt. Insofern, die Immobilienwirtschaft hat, was Digitalisierung angeht, noch einen weiten Weg vor sich. Wir sind im Finanzbereich, also Fintech-Bereich, schon deutlich weiter. Aber wenn man sich einfach mal vor Augen hält, und wir hatten ja auch mit Colonia Gewerbemobilien, die wir für große Investoren wie JP Morgan, Blackstone und andere große Fonds in Deutschland lokal verwaltet haben. 70% des Reportings großer Immobilienvolumina, Portfolien, findet heute noch über ein Excel-Spreadsheet statt. Ja, Excel-Spreadsheet heißt, jemand tippt manuell die Erträge und Ausstellungen aus den Mieten in ein Spreadsheet. Da ist nichts real-time oder vernetzt. Also ganz wenig. So, und deswegen haben wir da, glaube ich, ein gigantisches Potenzial. Und wir beobachten natürlich auch den PropTech-Bereich, Technologien, die halt mit Real Estate zu tun haben. Da tut sich viel und da ist aus meiner Sicht ein gigantischer Markt in den nächsten Jahren. Insofern, wir unterstützen solche Projekte. Wir versuchen natürlich auch, Technologien aus diesem PropTech-Sektor uns anzuschauen und auch in unsere Anlagestrategie einzubauen, weil ich einfach glaube, dass es in Zukunft eine Menge Leute, Personen, Zeit und Kosten sparen wird, wenn wir auch nur annähernd in die Sphären vordringen, in die andere Branchen schon gekommen sind, was Digitalisierung angeht. Also da ist eine Menge Potenzial.
Letzte Frage?
Ja, würde ich sagen.
Wir fragen immer nach einer Schulnote und ich glaube, bei dir würde sich, also in dem jeweiligen Bereich, wir schauen ja ganz gerne auf Deutschland, wenn du jetzt mal überlegst, was die BaFin jetzt alles an Regularien ermöglicht, im positiven Sinne ja auch, dass hier STOs möglich sind. Was würdest du Deutschland in dem Bereich Blockchain, Immobilien für eine Schulnote geben von 1 bis 6?
Also ich glaube, dass Deutschland auf jeden Fall eine 2 verdient hat, vielleicht sogar eine 2+.
Wahnsinn.
Es gibt noch so ein paar Themen. Ich habe mir jetzt die neuen Regularien angeschaut. Man muss da, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtig sein und die Gesetze, bevor sie umgesetzt sein, nochmal vielleicht prüfen. Denn ich glaube, wenn man jeden, der im Blockchain-Bereich, also nicht nur Custody und Vermögenswerte verwaltet, sondern auch auf der Emittentenseite dem KWG unterstellen wird, wird es schwierig werden und es wird ein ziemlicher Blocker werden. Aber die Richtung stimmt. Die BaFin war schneller als viele andere Länder mit der Genehmigung der ersten Prospekte. Da ist auch eine Lernkurve. Ich freue mich total darüber, dass wir in den letzten Wochen seit der Transaktion auch sowohl von der Bundesbank als auch von der Schweizer Nationalbank angefragt worden sind, dort Seminare zu geben. Also unsere Transaktion vorzustellen und auch mal Token als Real Estate auch vorzustellen. Das finde ich einen ganz wichtigen Schritt, dass letztendlich auch diese Institutionen, die dort sind, und da schließe ich auch gerade die BaFin mit ein oder die FINMA auch in der Schweiz, sich dem Thema langsam öffnen und halt auch Know-how aufsaugen wollen. Und je mehr, sage ich mal, etablierte Projekte und auch Personen sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, erhöht natürlich auch die Glaubwürdigkeit. Wenn ich jetzt Startup-Unternehmer habe mit 20 Jahren, die gut im Programmieren sind, aber in der realen Welt auch noch keine Historie haben, ist es schwieriger. In unserem Fall haben wir ein Management aus ehemaligen Vorständen und Aufsichtsräten, die über 100 Jahre Erfahrung mit Immobilien haben und über 15 Milliarden Immobilienvermögen verwaltet haben. Das bringt eine andere Glaubwürdigkeit rein. Und insofern ist Education, Lernen voneinander, glaube ich, ganz wichtig und einer unserer Hauptaufgaben.
2+ haben wir nicht so oft, das ist gut.
Ja, und die letzte Frage 1.0, wann können denn jetzt deutsche Anleger bei euch investieren? Was schätzt du?
Also, Privatanleger hoffe ich, dass wir noch im Laufe dieses Jahres in der Lage sind, ein öffentliches Angebot in Europa, also auch natürlich in Deutschland dann zu beziehen.
Dann schauen wir da mal drauf, ab und zu.
Stefan Rindt, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.